Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe eine sehr geschätzte Kollegin dabei, die Sabine Taferner aus Österreich. Also ihr werdet heute ein bisschen einen Schmäh mitbekommen hier. Heute geht es um ein ernsteres Thema. Es sind ja in den letzten Wochen die Wellen relativ hochgeschlagen in den sozialen Medien, weil einige Videos bekannt wurden, wo gesehen wurde, wie Hunde stark misshandelt wurden und wie Menschen dazu angeleitet wurden, wie Hunde misshandelt werden sollten. Und ich finde es einfach mal sehr wichtig, dieses Thema zu behandeln, weil uns das natürlich in bestimmten Formen immer wieder begegnet. Also so krass, wie dieser Fall jetzt gelegen ist, selten. Aber ich finde, das ist so die Spitze des Eisberges, weil es natürlich in Abstufungen darunter auch geht und auch das meiner Meinung nach Gewalt gegen Tiere ist. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie das überhaupt zu sowas kommen kann. Also warum gehen Menschen zu so einem Trainer oder so zu so einer Trainerin? Warum bleiben sie da? Weil es ja eigentlich uns allen klar sein sollte, wenn wir empathische Menschen sind, dass in einen Hund reinzutreten, ihn zu würgen, ihn abzublocken, keine gute Idee sein kann. Also mal abgesehen davon, dass das wissenschaftlich einfach mittlerweile klar fundiert ist, dass aversives Training, also Training über Gewalt und Druck, die Hunde nicht besser macht. Es ist ja einfach so. Gerade wenn wir im Aggressionsbereich arbeiten, ist das einfach kontra. Produziert. So. Und ich habe die Sabine heute dabei, weil sie einen sehr, sehr guten Einblick hatte oder hat auch in verschiedene Fälle. Und Sabine, magst du dich einmal einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du so tust, dass die Leute dich mal kennenlernen können?
Hallo, danke erstmal, dass ich eingeladen wurde von dir. Ich freue mich total. Ich arbeite seit circa 19 Jahren im inländischen Tierschutz in Österreich, habe vor allem mit Behördenfällen zu tun, hatte früher eine Hundeschule, die vor allem Herdenschutzhunde und Aggressionsthemen war so mein Schwerpunkt ein bisschen, also vor allem Einzelsettings leite oder arbeite eigentlich seit 19 Jahren sowohl in leitender Position als auch Trainerin und Pflegerin in einem inländischen Tierheim. Mein Herz liegt halt gerade bei den Fällen, die im Tierheim betreut werden, mit Aggressionsfällen, behördliche Abnahmen, Tierheim-Setting eben seit vielen Jahren.
Okay, das heißt, du kennst dich gut mit sehr, sehr schwierigen Hunden aus. Gehen wir doch mal direkt rein. Also es gibt jetzt einen Menschen, der einen sehr schwierigen Hund hat, der vielleicht auch schon mal gebissen hat, der Aggressionsproblematiken sieht, weil das waren ja hauptsächlich so die Fälle, um die es in diesem Fall ging. Was bringt jetzt so einen Menschen dazu, sich einen Trainer oder eine Trainerin zu suchen, die so gewaltvoll mit Hunden umgehen? Also es ist jetzt erstmal so der erste Schritt, ne, ich habe einen Hund und ich bin verzweifelt, weil der ja irgendwie ein Gebissen hat. Und das ist ja auch von der Gesellschaft, ist der Druck ja relativ hoch, dass ein Hund sowas nicht machen soll. Also Hunde sollen ja heutzutage eigentlich am besten auch niemanden mehr anknurren oder schief angucken. So, und wenn ich jetzt einen Hund habe, der wirklich Problemverhalten zeigt, dann ist der Druck natürlich relativ groß, das schnell in den Griff zu kriegen. Und dann suche ich mir jemanden. Und dann komme ich auf jemanden, der mir was denn genau sagt, Sabine.
Also ich finde es immer total schwierig, weil wir ja nicht genau wissen, warum, also es gibt wahrscheinlich 100 verschiedene Varianten, warum Leute wirklich zu so einem Trainer geraten, sei es Werbung, Mundpropaganda, Verzweiflung, 100 Trainer durch oder der allererste, der einem begegnet. Was halt immer so ein bisschen ein Thema ist, ist, dass wir relativ unaufgeklärt sind, was ein Beißvorfall überhaupt bedeutet. Weil wenn wir im Tierheim Anfragen kriegen zu Hunden zur Abgabe und die Leute sagen, der hat gebissen, wir können nicht mehr, ist meine erste Frage, was bedeutet, er hat gebissen? Und ich glaube, hier ist schon mal der Unterschied oder der große Unterschied zu solchen Trainern, die eben sehr schnell die Kunden fangen, ist, dass wir uns mal hinsetzen und sagen, Wie ist der Weißverfall? Was waren für Verletzungen? Wart ihr im Krankenhaus? Wie oft ist es vorgefallen? In welcher Situation? Und wenn wir dann die Antworten kriegen, es ist oft nicht mal ein Loch, es ist oft nur ein Kratzer, das die Leute schon als Beißen empfinden. Und dann versuchen wir das mal aufzuarbeiten, ob es überhaupt eine Abgabe ist, ob man nicht vor Ort helfen kann, ob es nicht Trainer gibt, die wir empfehlen können. Und ich glaube, da liegt ein großer Unterschied, weil wir strukturell aufarbeiten und den Leute auch ein bisschen den Druck rausnehmen. In Hinsicht, natürlich ist es blöd, wenn sowas passiert, es ist Kacke. Aber es ist jetzt noch nicht der Weltuntergang, man kann damit arbeiten. Aber es gibt halt so gewisse Klientels oder so gewisse Gruppen an Trainern. Wenn du da hinkommst und sagst, mein Hund hat gebissen, dann sagen die gleich, der ist gefährlich. Der ist mega gefährlich. Du bist an allem schuld. Wie konntest du nur so weit kommen lassen, dass dieser Hund so eskaliert? Und ich glaube, das macht schon, wenn man zum Beispiel an so einen Trainer als allererstes oder nach mehreren Trainern kommt und der als erstes einmal sagt, du bist schuld. Und dieser Hund ist hochgradig gefährlich, ja. Das reißt dir, glaube ich, einfach mal wirklich den Boden unter den Füßen weg. Weil dir wird gerade gesagt von einer Person, die du als fachlich kompetent empfohlen bekommen hast, dass du daran schuld bist, dass dieser Hund Menschen verletzt, dass dieser Hund, sagen wir es ganz ehrlich, es ist ein scheiß Leben hat vielleicht, ja. Und das kann sogar so weit gehen, dass diese Trainer sagen, wenn du jetzt nicht machst, was ich dir sage, dann wird dieser Hund sicher sterben. Sie werden ihn dir erschießen, weil er wird auf offener Straße attackieren. Sie werden ihn dir abnehmen, sie werden ihn dir wegnehmen. Er wird ins Tierheim kommen und in jedem Tierheim sterben täglich solche Hunde, weil sie kommen nicht recht zurecht dorten. Ich bin der Einzige, der mit ihnen zurechtkommt.
Das heißt, es wird eine richtige Drohkulisse aufgebaut. Es wird richtig viel Druck aufgebaut.
Ja.
Aus dem die Leute natürlich auch ungerne oder schlecht rauskommen, weil sie natürlich auch das die ganze Zeit im Hinterkopf haben. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird mir mein Hund abgenommen. Dann wird er eventuell sterben. Oder ne, nach solchen Aussagen wird er sicher sterben.
Ja.
Und ich bin schuld daran. Und die Menschen lieben ja auch ihre Hunde. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Menschen zu einem Trainer gehen, weil sie ihren Hund kacke finden. Ne, solche Menschen geben ihren Hund halt einfach ab. Der nervt, der hat abgeschnappt, weg damit. Sondern das sind ja Menschen, die Hunde sind denen ja auch wichtig. Und es ist denen aber natürlich auch wichtig, dass niemand verletzt wird. Und natürlich auch, dass der eigene Hund nicht stirbt.
Ja. Weil sie gehen ja zu den Trainern, weil sie wollen ja etwas ändern. Sie nehmen Geld und Zeit in die Hand, weil sie diesen Hund lieben und ihm jede Chance der Welt ermöglichen möchten. Ja, das muss man halt ganz fair sagen. Und das ist ja eigentlich etwas, das wir total wollen und bevorzugen. Menschen, die wollen etwas ändern. Ja. Aber gerade diese Menschen haben halt, wenn man ihnen sagt, du bist schuld, dass er sterben wird, genau die haben halt auch noch einen anderen Druck dann. Und diese Angst, wenn man das nicht macht und es kommt nächste Woche zum Beißvorfall, dann hatte der ja recht, dann bin ich ja schlecht, dann habe ich alles falsch gemacht und dann bin ich die falsche Person für diesen Hund. Ja. Und ich glaube, diese Angst ist schon etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also,
Und das ist ja tatsächlich was, was diese Trainergruppe, sage ich jetzt mal, also ganz grob gesprochen, Menschen, die so trainieren mit Hunden, also die Hunde gefährlicher machen, als sie sind, die die Menschen so runter machen, das ist denen ja sehr gemein. Also ich kenne das aus vielen, vielen, vielen Beispielen. Jetzt nicht nur so, dass es so krass ist, wie es jetzt in dem Fall war, dass gesagt wird, du bist schuld, dass dein Hund stirbt. Das ist, finde ich, richtig schlimm und richtig krass, weil da wird ja eine richtig fette Drohkulisse aufgebaut. Aber in abgeschwächter Form wird mir das durchaus von vielen KundInnen wiedergespiegelt, die mir sagen, die waren irgendwo, waren in einem Online-Kurs, waren bei einem anderen Trainer vorher, wo immer so eine leichte Drohkulisse aufgebaut wird, wenn du das jetzt nicht machst, dann wird dein Hund zum Terrorist. Dann wird dein Hund nicht mehr händelbar sein. Dann wird dein Hund irgendwen beißen oder dich beißen oder einen anderen Hund beißen. Also es wird immer so eine Drohkulisse aufgebaut, die, wie gesagt, oft nicht, also das finde ich ist schon extrem krass, wenn dir jemand sagt, du bist schuld, dass dein Hund morgen erschossen wird. Aber trotzdem, das ist denen allen gemein, auch in abgeschwächterer Form, dass sie die Menschen runtermachen, dass sie denen dann auch sagen, du machst das nicht richtig, du hast nicht die richtige Energie, du hast nicht das richtige Mindset, du bist falsch, du führst den Hund nicht, du hast nicht genügend Ausstrahlung, Energy. Also diesen ganzen Schwachsinn, anstatt den Menschen wirklich Sachen an die Hand zu geben, wie sie ihre Hunde verstehen. Weil das ist nämlich der zweite Teil, der mir sehr stark auffällt, wenn ich Menschen ins Training kriege, die vorher anders trainiert haben, in einer anderen Hundeschule oder im Online-Kurs waren, die wissen, die kennen nie die Körpersprache ihres Hundes. Ich finde das total spannend. Die können ihren Hund gar nicht einschätzen. Die wissen nicht, was Beschwichtigungssignale sind. Die wissen nicht, was Stresssignale sind. Die wissen nicht, ob es jetzt ein Aggressionsverhalten ist, was nach vorne geht oder was eher eine rückgerichtete Aggression ist oder was ein Übersprungsverhalten ist. Die Hunde sind nie medizinisch komplett durchgecheckt.
Ja.
Also es fehlt da wirklich von vorne bis hinten. Und wenn die dann, also in ganz kleinen Beispielen, wenn die zu mir ins Training kommen und die haben jetzt irgendwie einen Junghund, also das ist jetzt mal rausgenommen aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Drohkulisse, die haben einen Junghund und denen wurde beigebracht, der darf maximal neben eher hinter dir laufen, der darf nicht schnüffeln, der darf, eigentlich darf der nichts, außer ich erlaube es ihm. Und die haben so viel Stress auf dem Spaziergang, weil sie die ganze Zeit halb tot ihren Hund springen und den dann immer zurückrucken und überhaupt. Und wenn die dann zu mir kommen und ich sage, jetzt lass doch mal nach vorne laufen, mach mal eine 10-Meter-Leine dran, lass den mal schnüffeln. Ja, das darf der doch nicht. Die sind so unter Druck, die Menschen, dass ich immer 3, 4, 5 Stunden brauche, bis die zu mir entspannt ins Training kommen können, weil die Menschen schon so angespannt ins Training gehen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen, weil sie dann wieder angemotzt werden. Also ne, der Druck auf die Menschen erhöht sich auch so. Und wenn ich denen dann erkläre, guck mal, aber dein Hund geht doch da gerade ins Beschwichtigen. Der versucht gerade, den anderen Hund zu beschwichtigen, indem er schnüffeln geht. Lass ihn mal. Und dann kommt oft so eine Erleichterung, so, ja, aber darf ich den dann auch zu Hause kuscheln? Ja, du darfst den auch zu Hause kuscheln. Darf der echt mit aufs Sofa? Ja. Und dann kommen so die Rückmeldungen, oh, ne, es wird so viel entspannter im ganzen Zusammenleben. Aber das ist so eins, was, finde ich, all diesen, dieser Trainergruppe gleich ist. Dieser Druck, der immer von außen aufgebaut wird auf die Menschen. Und so krass wie bei euch, das ist jetzt halt wirklich heftig. Jetzt ist also ein bisschen die Frage, warum bleiben denn die Menschen dann da drin? Also ich gehe da hin und dann werde ich angekackt und dann wird mir gesagt, ich bin schuld. Und dann wird mir gesagt, du musst nur, also ne, in dem Fall war es ja so, tret mal so richtig in den Hund rein.
Also ich glaube so wirklich, warum manche Personen dort bleiben, können wir wahrscheinlich gar nicht sagen, weil das ja individuelle psychologische Geschichten sind. Was sicher mehrere Faktoren haben, ist sicher einerseits Menschen, die so einen Umgang vielleicht schon aus früheren Strukturen kennen und sich da einfach wohler fühlen, weil sie nichts anderes kennen. Es ist sicher auch so, dass es, also dass wir ja, auch wenn ich, wenn wir immer wieder über Training, positives Training reden, was wir nicht vergessen dürfen, Strafe hemmt ja wirklich kurzzeitig. Und auch wir lernen über operante Konditionierung und Erleichterung. Mein Gott, ich kann mit meinem Hund gehen, ohne dass er jemanden frisst, kurzzeitig mit nur einem Kick. Erleichterung ist ein Riesengefühl. Es ist ein Riesengefühl, vor allem, wenn ich sehr lange unter dem Verhalten des Hundes leide. Ja? Und wenn ich sehr lange viel ausprobiert habe und schon am Ende meiner Kräfte bin, und dann kickt der da mal richtig rein und je nach Hund reicht ja oft schon ein kleiner Kick, ja, also es ist ja nicht anders wie im menschlichen Bereich. Das heißt, man muss halt einfach ganz fair sagen, dass diese Erleichterung für manche einfach so viel Stress aus dem Alltag nimmt, gerade in dem Moment, wo die Strafe funktioniert, kurzzeitig, also wir reden nicht von langzeitiger Lösung, dass die einfach denken, es ist so viel besser gerade. Der Hund tut einfach, was ich möchte. Und es rechtfertigt das alles nicht. Ja? Also das muss man ganz fair sagen. Es ist immer noch strukturelle Gewalt. Es ist immer noch körperliche Gewalt. Und mit einhergeht mit dieser körperlichen Gewalt ja auch immer einfach dieser psychische Druck auch für die Hunde. Wir kennen es ja aus dem Gewaltbereich im Mensch, im Humanbereich, Frauenhäuser, also jetzt explizit auf Frauen, Kindermissbrauch und ähnliches, das macht schon auch was mit der Psyche. Viele werden einfach gefügig und viele werden einfach dem angepasst, um der Strafe zu entgehen. Und diese Erleichterung macht halt, glaube ich, ganz viel mit der Psyche, weil man muss auf einmal gar nicht mehr so viel investieren. Ja. Man muss nur ein paar Mal hintreten und dem Hund halt regelmäßig, wie nennt es das immer, man muss den Hund nur auf Bahn oder auf Schiene bringen, glaube ich, heißt es. Du einjustieren. Man muss den Hund nur gleich einjustieren am Anfang, dann geht das schon. Und natürlich muss man auch fair sagen, gewaltfrei und bedürfnisorientiert oder wie auch immer wir es jetzt gerade nennen, es heißt, Mitgefühl zu haben, es heißt, sich zu kümmern, es heißt, eigene Bedürfnisse hinten ranzustellen und hier einen Konsens zu finden zwischen meinen und den Bedürfnissen des Hundes, ist halt schon ein Riesenthema. Und die erklären dir halt, verprügeln ihn halt nur halb tot auf gut Deutsch hinter verschlossenen Türen, dann ist er einjustiert und dann gehst du entspannt mit ihm durch die Welt, was ja faktisch nicht so ist. Ja, natürlich werden die Szenen geschönigt und es wird gerade nur das gezeigt, wo der Hund einjustiert ist und nicht, was vorher und nachher passiert, warum er wieder einjustiert werden muss. Ja, also ja, es ist ja auch ganz viel Fake nach außen. Ja.
Genau, also das ist ja auch so das Thema, was wir momentan viel auf Social Media oder schon lange auf Social Media haben, dass eben nur die Sachen gezeigt werden, die funktionieren. Das kennen wir ja auch von dem mexikanischen Trainer, dass durchaus da im Nachhinein viele, viele Fälle bekannt wurden, die hinten raus viel, viel schlimmer geworden sind. Also da wird ja immer gesagt, er arbeitet ja mit den Red Zone Hunden und ansonsten müssen die, es ist ja das ähnliche Drohszenario, was da immer aufgebaut wird, die werden sonst eingeschläfert. Also in Amerika wird ja auch schneller eingeschläfert. Da ist ja tatsächlich dieses, ne, das ist ja tatsächlich eine Realität da. Aber wenn ich mir so diese, ich habe mir die früher mal gegeben, die Videos, und habe immer gedacht, ich sehe da keinen hochaggressiven Hund. Ich sehe einen Hund in Not, den man eigentlich relativ schnell, relativ gut trainieren könnte. Und da wurde ja dann teilweise so reingetreten, es gibt das ganz, ganz berühmte Beispiel von Shadow. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war ein Husky-Mischling, war das, glaube ich,
ja,
der halb aufgehängt wurde.
Weiß schon.
Und wo im Nachgang, da gibt es einen ganz langen Artikel zu, das Shelter, was den vermittelt hatte. Die haben dann im Nachgang rausgefunden, dass der in der Sendung war, haben den dann von der Frau, weil der war vorher komplett unproblematisch. Dann hat die neue Halterin den angefangen, so zu trainieren. Dann ist er immer aggressiver geworden. Dann ist er bei Cesar Millan mit reingekommen in die Show und danach war er gar nicht mehr handelbar. Und die haben, ich glaube, 1,5, 2 Jahre gebraucht, bis dieser Hund wieder Menschen vertraut hat.
Ja. Und das Problem ist ja da auch, dass das ja auch anders verkauft wird. In dem Fall hat jetzt der Tierschutzverein den zurückgeholt, ja. Aber das Problem an der Sache ist ja, es wird dann anders verkauft. Also
ja,
da wird ja dann den Besitzer gesagt, ihr seid nicht fähig, ihr seid nicht gut, weil die Leute nicht hinschauen wollen, wenn der Hund deshalb mehr bei den Besitzern eskaliert, ja, was ja auch okay, also normal, nicht okay, sondern normal ist. Wenn der eine mich tritt, kann ich der andere, der mich nicht tritt, bei dem zeige ich halt das Verhalten, weil ich ja Strafe verknüpfen lerne. Ich lerne ja, dass bei dem einen gestraft wird, drum reiße ich mich zusammen. Es wird nicht besser, aber ich reiße mich zusammen. Und bei dem anderen wird nicht gestraft. Das wird ja genauso gelernt, ja. Und dann heißt es halt, dann wird halt nicht gesagt, oh, er hat einfach eine Konditionierung in dem Sinne, auf wenn ich bei dir das Verhalten zeige, wird es gestraft und wenn ich es nicht zeige, tritt halt eine Verstärkung in dem Sinne ein, indem ich erleichtert bin, du trittst mich nicht und bei der anderen Halterin tritt die Strafe nicht auf. Das ist halt erlernt, ja. Und das wird halt dann einfach völlig fehl dargestellt, weil es wird dann dargestellt, als hättest du eben nicht genug Energie. Du wärst nicht streng genug, du bist kein Rudelführer, du weiß ich nicht was. Es ist fucking Lernen, ja, Lernen im Kontext. Und Entschuldigung, jetzt habe ich ein Schimpfwort benutzt.
Das darfst du gerne, es wird nicht rausgepiept.
Sehr gut. Und was wir da, und es wird dann unter den Labels verkauft, einfach, dass der Mensch nicht gut genug für diesen Hund ist, man nicht genug Opfer bringt, man nicht genug Stärke zeigt, man eigentlich ein Weicher ist, man wird runterbuttert, wenn man das nicht hinkriegt, ja, man wird so klein gehalten. Und dann wird ja auch oft zur Abgabe an die Trainer, die neu vermitteln, oder gib ihn in unser, weiß ich nicht, wie heißen die alle, Problemhundezentrum oder ja, wie sie alle nach irgendwelchen Monstern und Höllen heißen.
Ja.
Gib sie zu uns, wir kriegen das hin, wir vermitteln ihn neu. Und in Wahrheit ist es ja dann nichts anderes als eine Monate, jahrelange Unterbringung, wie in jedem anderen Tierheim auch. Ja. Und man sucht halt dann einfach den richtigen Besitzer, der passend wäre. Und ja, dort sind die Hunde genauso lange unterbracht wie in jedem anderen Tierheim wahrscheinlich auch. Nur erfahren sie dort halt die Gewalt, die sie in anderen Tierheimen, die gut arbeiten, seit Jahrzehnten nicht erfahren. Ja. Und die tun ja nur so, als wären sie schneller vermittelbar durch Erna Training, weil wenn man sich Fakten anschaut, also die meisten Auffangstationen, die sich für angeblich hochaggressiv, also da ist ja auch immer die Frage, wie weit ist es belegt, dass dieser Hund wirklich als gefährlich eingestuft wird. Weil wenn ich als Trainer eine Gefährlichkeitseinstufung und Ausbildung mache, ist das was anderes, wie wenn das ausgebildete Menschen machen, ja, eine Gefährlichkeitseinstufung. Und viele von den Hunden sind dort Langzeitinsassen. Also ja, der Erfolg spricht ja nicht gerade nach außen. Ja.
Genau, das, der Erfolg spricht nicht nach außen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die so arbeiten, wie sie arbeiten mit diesen Hunden, und wir wissen, dass wenn ich Aggressionsverhalten mit Aggression begegne, dass das das nicht besser macht. Es drückt es ja nur weg. Dann machen die, das ist ja genau das, was du gerade erklärt hast, die lernen, bei diesen Menschen kann ich mich das nicht trauen, also nehme ich mich da zurück. Der innere Druck ist aber ja noch da. Also ne, ein Hund zeigt ja Aggressionsverhalten aus einem Grund. Weil er Schmerzen hat, weil er eine falsche Verknüpfung hat, weil er Angst hat, weil er vielleicht auch aus genetischen Gründen dazu gemacht wurde, Land zu verteidigen. Also wenn wir jetzt von Herdenschutzhunden sprechen zum Beispiel, das sind in seltenen Fällen Hunde, die fremde Menschen total super finden, die aufs eigene Gelände kommen zum Beispiel. Also da spielen ja auch genetische Dispositionen mit rein. Und da ist halt immer die Frage, wie gehe ich damit um? So, und wenn ich das jetzt nur mit Gewalt immer wegdrücke, 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 und das mache ich jetzt zum Beispiel mit diesem Hund, dann passiert ja genau das, was du eben erklärt hast. Dieser Hund lernt, bei Anja traue ich mich das nicht. Jetzt vermittle ich diesen Hund aber in eine neue Familie oder zu einem neuen Menschen. Und mit diesem Menschen hat der Hund das noch nicht gelernt, dass die auch so reintreten. Und der wird sich dann vielleicht die ersten, wie es bei den Tierschutzhunden ja so ist, die ersten 1 bis 3 Monate einfügen. Und wenn er dann aber irgendwann lernt, hier erfahre ich jetzt nicht so viel Gewalt, dann kann es mir passieren, wenn es ganz blöd läuft, dass ich einmal eine richtige Explosion habe, wo dann wirklich jemand verletzt wird. Oder dass das sich halt graduell wieder nach oben verschiebt, dass die sich immer mehr trauen, immer mehr trauen. Also immer mehr trauen meine ich jetzt nicht, immer mehr trauen, ich bin hier der Boss, sondern immer mehr trauen zu zeigen, in dieser Situation fühle ich mich nicht wohl, da brauche ich mehr Abstand. Und das zeigen Hunde nun mal unter anderem durch Aggressionsverhalten. Vor allen Dingen zeigen die das mit Aggressionsverhalten, wenn sie gelernt haben, dass alle anderen Abstufungen davor keinen Sinn machen, weil wir nicht drauf eingehen, weil wir sie trotzdem weiter durch Situationen führen, die sie eigentlich nicht schaffen können. Und dann finde ich, sind diese Hunde noch viel, viel, viel gefährlicher.
Und vor allem, das ist ja aber auch der Grund, warum diese Trainer dann immer sagen, wenn sie neue Plätze suchen, es muss jemand sein, der richtig durchgreifen kann. Es muss jemand sein, der ein Händchen für solche Hunde hat. Es muss jemand sein, der sich klar positionieren kann. Und das sind ja eigentlich alles nur Label für die Information, wenn ich diesen Hund vermittle. Also ein Verstärker oder eine Strafe müssen ein Leben lang aufrecht bleiben. Wenn sie wegfallen, sind wir ja im negativen Bereich. Ja? Also, das heißt, wenn das wegfällt, ändert sich Verhalten. Das heißt, wenn ich Verhalten aufbaue mit einem dermaßen hohen Druck und dermaßen viel Strafe, also positiver Strafe in dem Sinne, dann muss ich auch jemanden suchen, der später diese Strafe immer wieder aufrechterhält. Weil das Wegfallen der Strafe ist natürlich auch eine Verstärkung. Ja? Und das ist halt ein Riesenpunkt, den die Leute vergessen dabei, so wie ich Verhalten etabliere. Also das, was das, die Konsequenz von Verhalten ist, die Konsequenz muss ich beibehalten. Weil sonst gibt es ja dem Lebewesen eine falsche Information. Wenn ich immer arbeiten gehe und Gehalt bekomme und plötzlich kein Gehalt mehr bekomme, werde ich Verhalten ändern und meinen Job wechseln. Das heißt, wenn ich mit Verstärker arbeite, das heißt Keks, Spiel, Zuwendung, egal was der Hund halt als das versteht, nicht ich als Mensch, ja, dann werde ich vielleicht Verhalten ausbauen, also Dauer, Distanz, Distraction, alles, was wir so haben eben. Aber es wird ein Verstärker am Schluss bleiben müssen, sonst wird das Verhalten auch irgendwann weniger. Wenn wir aber alles aufbauen, auch unter Ablenkung und so, indem ich strafe, ja, schon den Ansatz des Verhaltens, dann muss diese Strafe aufrecht bleiben, auch beim neuen Besitzer. Sonst wird dieser Hund wieder verhaltensauffällig. Und die verstehen nicht, dass das Wegfallen der Strafe eine Verhaltensänderung, nämlich diesen, also ich würde es jetzt nennen als Outburst der Emotionen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Emotionen so benennen können. Wir wissen es ja nicht, wir können bei Emotionen Tiere ja nicht fragen. Wir wissen es ja nicht wirklich, was sie fühlen. Aber dieses jetzt lasse ich es raus, ich kann es nicht mehr, ich habe es unterdrückt, schleicht dich jetzt auf gut Deutsch, so also auf gut Österreichisch, schleicht die Havara. Dann ist es halt so, dass ich sage, das wird immer gelabelt mit, du bist zu schwach, du bist kein Rudelführer, ja, du bist nicht streng genug, du hast ja nicht einjustiert oder wie sie es alle nennen, ja, sondern in Wahrheit ist es ganz einfache Lerntheorie. Ja. Und ich muss dann auch für diese Tiere jemanden suchen, der das beibehält, sonst werden sie ja wieder rückfällig in dem Sinne, ja.
Ja,
und das ist das Problem.
Wobei man da jetzt natürlich auch nochmal so ein bisschen einhaken kann, ist, dass eigentlich, also wenn wir jetzt wirklich in die Lerntheorien einsteigen, eine Strafe nur wirklich eine lerntheoretische Strafe ist, wenn das Verhalten danach dauerhaft weniger wird oder wegfällt. Dann ist es eine, ansonsten ist es Gewalt.
Aber da wird ja, genau, wobei wir ja da sagen, was ist der Begriff dauerhaft?
Ja.
Das kann ja auch nur ein Tag sein. Das heißt, wenn der Hund fünfmal das Verhalten zeigt und ich strafe einmal und er zeigt es dann erst nach, weiß ich nicht, sechsmal wieder.
Ja.
Also es ist zumindest, wenn die nächste Wiederholung das Verhalten nicht mehr zeigt, können wir schon im Bereich der Strafe sein. Weil wir stellen ja auch mit einem einzigen Verstärker nicht Verhalten dauerhaft auf.
Ja.
Und genauso mit einer einzigen Strafe wird Verhalten auch nicht dauerhaft wegbleiben. Ja? Und trotzdem ist es Gewalt. Und trotzdem ist es, also ich weiß nicht, ob man das, also da weiß ich jetzt ehrlicherweise zu wenig die Definition von Gewalt. Das müsste ich mal anschauen. Aber wir reden zumindest davon, dass ja eine Strafe kann ja sein, ein Leckerli nicht bekommen. Es kann aber auch sein, ich habe innere Blutungen nach einem Tritt. Weil die Bewertung, ob Strafe oder Verstärker, findet ja darüber statt, wird das Verhalten nochmal gezeigt in der Wiederholung.
Ja.
Aber es bewertet ja nicht, wie sich das Tier fühlt und welche körperliche oder psychische Ausmaße es für das Tier empfindet, weil wir das ja auch nicht werten können. Nicht auf einer Skala, ja. Außer innere Blutungen von einem abbrochenen Zahn bis zu Milzriss. Das kann man vielleicht noch festhalten, ja. Und das Problem an der Sache ist, egal welche Strafe wir wie einsetzen, ja, wir können die Gefühle der Tiere in dem Sinne nicht messen und nicht wirklich nachvollziehen. Wir können es vielleicht sehen und vermuten. Aber was wir auf jeden Fall als den Gewaltschutz aus dem Humanbereich wissen, ist, dass da ganz viel passiert, ja, dass da ganz viel im Kopf passiert, dass sich, warum sollten wir Hunden oder Tieren das abstreiten, dass die sich nicht genauso ähnlich fühlen wie Menschen? Ich kann es nicht sagen, wir können natürlich mit Menschen reden über Emotionen, mit Hunden nicht, aber warum sollten die manche nicht auf eine kleine Strafe, im Sinne klein, jetzt für uns mit, ich stupst dich nur mal oder ich mache mal nur einen Leinenruck, das soll jetzt nicht relativieren, es ist trotzdem noch immer ungut, schon sich so richtig schlecht fühlen, wo ein anderer vielleicht sagt, hör auf damit und hackt mal in den Hand von dem rein, der dann, also gibt es ja auch im Humanbereich, dass manche Menschen ewig darunter leiden und wahrscheinlich bis zum Lebensende nichts machen dagegen, sondern damit klarkommen, aber damit leben sozusagen. Und manche sagen, greif mich noch einmal an und ich schwör's dir, wir haben ein Problem. Mutige Frauen, die zur Polizei gehen, ihre Partner anzeigen und ähnliches.
Ja.
Entschuldigung,
das, nee, nee, du hast vollkommen recht, weil es ja, also einfach aus einem Beispiel aus meinem Alltag, Traineralltag, ich habe einmal eine Goldie-Hündin im Training gehabt, eine junge Hündin, die wollte sich, glaube ich, irgendwas vom Tisch mopsen. Und ich habe einfach nur wirklich in diesem Tonfall gesagt, hey, ne, also so, komm, Mäuslein, lass mal. Die hat unter sich gepieselt. Also das war zu viel Druck für diesen Hund.
Ja.
Hätte ich das so gemacht, wie ich es bei meinem Großen machen würde, so, ey, ne, Abmarsch, Pizza ist meine. Der würde mich angucken und sagen, na ja, okay, dann suche ich mir halt was anderes, wenn du meinst, ne?
Meine Hunde würden mich anschauen und sagen, oh toll, du sprichst mit mir,
Ja,
danke für die
genau.
Pizza. Und
Ja.
würden gehen. Sam
Genau,
Pizza.
also das ist, da, so unterschiedlich sind halt die Hunde. Und das, ich weiß es halt vorher nicht. Und deswegen ist
Ja.
es so wichtig, es ist so wichtig zu gucken,
Ja.
welcher Hund reagiert wie, was kann ich bei welchem Hund tun, was muss ich lassen. Und ich weiß einfach nicht, was als Gewalt oder Strafe empfunden wird, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Und ich
Ja.
habe neulich eine Podcast-Aufzeichnung mit der Sonja Mayburg gehabt. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist es noch nicht rausgekommen. Da geht es ums häusliche Programm. Und da sind wir irgendwann drauf gekommen, dass das wie in einer toxischen Beziehung ist zwischen Menschen. Da geht es um Gaslighting. Das heißt, strafe ich den Hund ab und schicke den weg. Und draußen wende ich mich dem dann wieder total zu. Also da geht es ja auch wirklich um psychologische Strafe. Und das ist, fand ich habe dann irgendwann gesagt, Gott, das ist wie in einer toxischen Beziehung. Ne, mal wirst du mit Liebe überhäuft und im nächsten Moment kriegst du wieder eine mit und du weißt nie, was als nächstes kommt. Und das sind dann die Hunde, wo dann auch teilweise meine KundInnen mir sagen, oh, guck mal, ich habe da das Video gesehen, das sieht so toll aus, der geht mit 10 Hunden und die laufen alle ganz brav mit und ich sehe nur total gebrochene Hunde. Ja,
Ja.
weil die alle in geduckter Körper, also die sagen, ja, die
Ja.
laufen ja entspannt und ich so, die laufen nicht entspannt. Ne, die trauen sich einfach gar nichts mehr. Die sind abgeschaltet, diese Hunde.
Und meistens sind sie auch medizinisch massiv schlecht untersucht. Das ist ja so das nächste Thema, das wir haben. Also das sehen wir auch bei den ganzen Aufarbeitungen von den Fällen, auch die, die wir ins Tierheim kriegen und ähnliches. Es ist. Also wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen. Mega tolle Tierärzte, Spezialisten, Orthopädie, Chirurgie an der Seite, die ganz, ganz viel Unterstützung sowohl im Katzen- als auch Hundebereich bei uns im Tierheim leisten. Aber es ist ein Riesenaufwand, wenn wir Hunde oder Katzen auch, also wir trainieren ja auch mit Aggressionsthemen bei Katzen im Tierheim oder bei Vergesellschaftungen und so, weil Katzentraining und Hunde ist ja nicht anders. Es funktioniert ja genau gleich. Und es ist, dass wir halt merken, wie schlecht oder wenig Tiere untersucht sind, wie wenig Wissen über Schmerzen da ist, aber auch konträr dazu, wie wenig Chancen wir Tieren geben zu lernen und wie schnell wir Tieren sagen, ah, du hast Schmerzen, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Es ist schwierig. Also Jeschen Wilz und ich haben ja voriges Jahr auch Training Days dazu gemacht für Trainer und da waren auch Tierärzte, was mich total gefreut hat dabei, zum Thema Schmerzen im Training. Und Jeschen ist, finde ich, also auch als Nicht-Tierärztin ist sie mega gut, was das Thema Schmerz angeht, weil sie richtig in England einige gute Fortbildungen gemacht hat und weil sie selbst chronische Schmerzpatientin seit Jahren ist und einen Marathon an Ärzte hinter sich hat. Das erzählt sie auch immer. Und es ist so schwierig, weil ich kenne beide Seiten. Also ich kenne die Seiten halt, die einen, die sagen, der Hund hat keine Schmerzen, der Tierarzt hat ihn angeschaut, passt schon alles. Also der Haustierarzt, das geht schon, das ist schon okay, gell? Und dann kenne ich aber wieder auch die andere Seite, die sagen, ach, mein Hund darf keine 20 Minuten Gassi gehen, weil der hat HGC und weiß ich nicht was, wo ich dann wieder so, wo dann wieder so das Thema ist, aber Muskeln helfen, ja, Bewegung. Und es ist für die Psyche so wichtig, gerade bei chronischen Schmerzen trotzdem ein Leben zu haben und nicht nur weggeschoben zu werden. Also ich habe das früher auch ganz oft im Training gehabt, Beißvorfälle, wo die Hunde vorher schon chronische Schmerzpatienten waren. Dann wurde gesagt, schonen und wenig Schmerzmittel, aber viel schonen. Und dann liegt der Hund irgendwo auf der Couch, steht auf, man möchte ihm helfen und zack, in die Hand gebissen. Ja? Und was wir dann vorgestellt kriegen, sind Hunde mit fast keiner Muskulatur, weil man ja schonen muss. Ganz wenig Schmerzmittel und vor allem keiner nachhaltigen fachlichen, tierärztlichen Untersuchung. Weil man oft glaubt, der Haustierarzt reicht. Man oft glaubt, also Schmerz, Ausdruck von Schmerzen bei Hunden ist ja individuell. Es gibt nicht per se den einen, genau wie bei Katzen. Also es gibt Schmerzgesichter, es gibt Gangbildveränderungen. Aber die was wir sehen, ist ja nicht immer das, was das Tier wirklich fühlt. Ja? Und wir haben es ganz oft, dass wir dann wirklich auf die Suche gehen bei Verhaltensproblemen, also von außen wirklich okay, klinisch okay ausschauen. Mhm. Und wir suchen und suchen mit CD-Liquorpunktion, wir suchen mit, weiß nicht was für Röcken, Blutabnahmen durch und dann finden wir diesen einen Punkt, den wir nie erwartet hätten. Mhm. Ja? Und ich habe gerade eine meiner Katzen, ist gerade bei Spezialistinnen an der Vetmed zur Schmerzeinstellung, die ist 3 Jahre alt. Und ist jetzt zwar nicht Hundethema, aber ist ein gutes Beispiel. Wir haben schon beidseitig Femurhalskopfresektion, also Hüft-OP gehabt mit 1 Jahr. Sie hatte schon Zähne alles gemacht und wir sind nicht schmerzfrei geworden. Wir sind in eine Studie reingerutscht oder wir haben wir durften auf einer Gangbildanalyse mitmachen mit ihr. Ja. Und das Laufband, die Gangbildanalyse zeigt eigentlich was anderes, als wir geglaubt haben zu sehen.
Okay.
Im Endeffekt war es für die Medikamente jetzt nicht viel Unterschied, weil die Medikamente wirken super aktuell. Wir haben da ein recht gutes Monitoring für die nächsten 3 Jahre jetzt mal aufgestellt. Aber es ist trotzdem super interessant, wie sehr uns unser Blick manchmal täuscht. Ja? Und wenn ich mir die Fotos und Videos anschaue von Hunden mit schweren Beißvorfällen oder Hunden, die im Training da völlig gehemmt neben diesen aversiven Trainern gehen, nennen wir es jetzt aversive Trainer, du siehst immer ein Gangbild, wo du nicht weißt, ist das jetzt ein Verkrampfen aus Angst vor dem nächsten Tritt? Ist es ein Verkrampfen, weil gerade getreten wurde und der Bauch einfach scheiße wehtut, ehrlich? Also das kann ja bis zu einem Milzriss gehen. Oder ist das wirklich ein körperliches Problem, das einfach nicht gut genug untersucht wird? Ja? Und Schmerzen sind so häufig Auslöser. Und Schmerzen, die Angst vor Medikamenten ist oft so groß. Ich meine, natürlich soll es nicht übertrieben werden und von Spezialisten mit Schmerzmittel eingestellt werden. Aber manchmal ist es wirklich so, also so wie bei meinem alten Rüden, über den wir schon die letzten Mal geredet haben, die Nebenwirkungen der Schmerzmittel, die wir gerade geben, sind meine geringste Sorge. Und wenn es seine Lebenszeit verkürzt, wir sind seit einem Jahr in Palliativbetreuung, an einer meiner alten Hunde hat auch aktuell seit 14 Monaten Chemotherapie wegen Knochenkrebs.
Mhm.
Die Nebenwirkungen sind mir bewusst. Aber die Lebensqualität, die ich jetzt schaffe für die letzte Zeit, ist mehr wert. Und ich denke mal, das sollten wir auch bei diesen Trainingsmethoden überlegen, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Es wird ja immer propagiert, woanders würden diese Hunde sterben. Ja? Niemand kann sie außer mir retten. Ja? Nur bei mir haben sie Lebensqualität. Und ich denke mir, wir müssen auch eines bewusst sein, wenn ich jeden Tag einjustiert werde, durch Tritte, durch Schläge, durch Gießkannen, durch weiß ich nicht, was ich an den Kopf oder an den Körper geworfen, getreten und gewürgt bekomme. Ja? Sprechen wir dann wirklich noch von einer Lebensqualität, weil ich dazwischen mit anderen Hunden oder irgendwo im Freilauf sein darf? Wenn mein Leben täglich aus Schmerzen besteht, reden wir da von Lebensqualität oder von Prestige am Leben erhalten, nur damit ich der große Showman bin, auf gut Deutsch. Ja. Weil das Leben zu retten mit täglichen Schmerzen, da müssen wir uns ethisch fragen, ob das etwas ist, was korrekt ist. Weil in der Veterinärmedizin denken wir jeden Tag darüber nach, wie wir Schmerzen lindern, um Lebensqualität zu schaffen. Und im Training sagen wir auf einmal, wir schaffen Lebensqualität durch Schmerzen, durch tägliche. Ich finde das sehr, also das ist wirklich ein Thema, das ich immer wieder anspreche, wo ich sage, täglich Schmerzen zuzufügen, schafft nicht die Lebensqualität, von der wir dauernd hören und reden und die uns vorgegaukelt wird.
Und es ist ja auch nicht so, als ob in Deutschland oder Österreich Hunde mal eben einfach so eingeschläfert werden, weil sie Aggressionsverhalten zeigen. Also es ist ja einfach nicht so. Bevor wir hier, ich habe das letztes Jahr den Fall gehabt, wo ein Hund wirklich schlecht gehalten wurde. Das war den Leuten auch bewusst. Die hat auch Aggressionsverhalten gezeigt, weswegen sie schlecht gehalten wurde. Also war ein doofer Kreislauf. Aber das Veterinäramt wusste Bescheid, dass die Haltungsbedingungen kacke sind, hatten aber auch keinen Platz, wo dieser Hund hin konnte. Also es hat fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir einen Platz für den gefunden haben. Aber es wurde da auch nicht gemacht. Also wenn das so wäre und die wurden mehrfach angezeigt, dann wäre ja das Veterinäramt einfach hingegangen, hätte den Hund geholt und hätte die eingeschläfert. Das ist ja nicht passiert. Also bevor wir einen Hund aus schlechter Haltung überhaupt irgendwo rauskriegen, ist ja eh ein ewiger Weg. Und die
Auf jeden
werden nicht
Fall.
einfach irgendwo rausgeholt und eingeschläfert. So passiert das nicht. Und auch die Tierheime schläfern ja nicht einen Hund. Es darf einfach in Deutschland und in Österreich, glaube ich, auch nicht ein Hund einfach so eingeschläfert werden, weil jemand sagt, der ist aggressiv. Da muss ja wirklich massiv was passiert sein. Also, dass ein Hund wirklich mit Tötungsabsicht auf einen Menschen geht. Dass, ne? Also, da muss ja wirklich massiv was passieren, bevor man diesen Schritt geht. Und das ist extrem selten der Fall.
Und dann ist es auch noch der Unterschied zwischen, es gibt eine Erlaubnis aufgrund der Vorfälle mit dem Hund für die Euthanasie und ob man sich wirklich dafür entscheidet. Also wir haben, wie gesagt, ich mache das jetzt alles seit 19 Jahren. Wir haben öfter Hunde, die wirklich so hochgradig schwerstens verletzt haben, wo die Behörden sagen, und das auch zu Recht, weil wir müssen ja auch Menschenleben schützen. Also ganz, also ich liebe das Training mit solchen Hunden. Aber Menschen sind für mich nicht weniger wert, ja. Und wir müssen immer überlegen, auch in der Vermittlung, wie viel Chance hat der Hund auf eine Vermittlung und alles, und wie viel Qualität hat der Hund in einer untergebrachten Version, egal in welcher Hinsicht, ja. Natürlich wird das jetzt auch kein Euthanasiegrund werden für uns, und ich könnte mich nicht erinnern, dass wir nur aus Verhalten je euthanasiert haben. Ich habe es dir vorher schon vor Start des Interviews erzählt, wir haben zweimal euthanasiert. Das waren alte Hunde mit ganz schweren Beißvorfällen, die wir medizinisch durchchecken haben lassen. Und die körperlich, also deutsche Schäferhunde, die körperlich schon alleine rassebedingt so einen massiven medizinischen Aufwand und Betreuung gebraucht hätten, dass es in Kombination mit dem Verhalten für Menschen gefährlich worden wäre. Natürlich hätte man Maulkorb drauf und runter prügeln. Nur was hilft eine mehrfache Bandscheiben-OP, Hüft-OP? Na, die Operation, also für Cauda-Equina-Operationen, was helfen die, wenn ich den Hund dann jeden Tag runterprügeln muss, um nur mal Verband zu wechseln und Wunde zu kontrollieren? Und diese Hunde waren auch über 10 Jahre, muss man auch dazu sagen. Und da ist im Sinne also mit wirklich mehreren Experten, die Entscheidung, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, oder länger schon, 15 Jahre her, diese Entscheidung getroffen worden, weil dieser Hund nie wieder schmerzfrei ohne massiven medizinischen Aufwand leben hätte können. Ja. Also selbst mit die Medikamente, die wir für schmerzfrei geben hätten müssen, wären nicht legal gewesen. Wir hätten jeden Tag zum Tierarzt fahren. Also legal für uns als Hundebesitzer, wir hätten jeden Tag zum Tierarzt fahren müssen, zu damaliger Zeit. Ansonsten gibt es schon Hunde, die so schwer verletzen, dass die Behörde sagt, es wäre gerechtfertigt. Also die geben dann auch den Tierheimen die Option. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Tierarzt gesagt hat, ja, danke, danke, bitte, wir wollen den eh loswerden. Habe ich noch nie erlebt, ja. Und auch wir haben es noch nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Also wir haben Hunde oder hatten auch in den letzten Jahren Hunde, wo es eine Option gewesen wäre, wo wir sagen, wir können Lebensqualität schaffen. Ich weiß nicht, ob ich sie vermittelbar machen kann, ja. Das muss ich auch eruieren, ob die Menschen sich darüber bewusst sind. Also wir reden ja nicht bei solchen Hunden, also ich finde diesen Begriff Resozialisierung sowieso scheiße, weil Aggression ist soziales Verhalten. Sie ist halt in manchen Situationen aus verschiedensten Gründen für Menschen gefährlich geworden oder andere Hunde. Aber ich kann diesen Tieren Lebensqualität auch medizinisch schaffen und bin bereit dazu, das zu leisten. Sollte irgendwann medizinisch diese Hunde nicht mehr handelbar sein, dass sie so unter ihren Erkrankungen leiden, kann ich immer noch die Option wählen, wie jede andere Euthanasie, auch wenn der Hund schwerst krank und schmerzhaft ist. Aber nur weil ich die Option habe, kenne ich eigentlich keine Tierheime, die diese Option wählen jetzt und vor allem nicht mit Spaß und Freude wählen. Und dann komme ich nochmal zu dem Thema zurück. Wenn wir die Option haben, also es sind jetzt zwei Punkte, die ich da noch gerne erwähnen würde bei der Euthanasie-Sache, ist einerseits, ist ein Leben unter täglichen Schmerzen wirklich Lebensqualität? Ja. Das muss man halt ganz fair sagen, wenn ich jeden Tag getreten werde, dass ich teilweise hochgradig Schmerzen habe, ist das Lebensqualität? Ist das etwas, das man möchte? Ja. Und der zweite Punkt ist, Euthanasie ist ein Druckmittel gegen Tierschutzvereine. Also wir kriegen mindestens einmal die Woche eine Anfrage von aus welchen Gründen auch immer, zeitlichen Gründen, Überforderung, Angst, Panik, gesundheitlichen Gründen. Wenn ihr den nicht nehmt, müssen wir ihn euthanasieren. Das ist ein Standardsatz. Nur weil es jemand zu mir sagt, um mir zu drohen, ja, wenn du den Hund nicht nimmst, dann schläfern wir ihn ein, ja, heißt das nicht, dass dieser Hund wirklich eingeschläfert wird oder worden wäre. Ja, das muss man
Ja,
ganz
weil es ja auch
sagen.
für die Tierärzte, also es ist ja schlicht und ergreifend verboten.
Ja.
Also es darf kein Tierarzt, darf einen gesunden Hund einschläfern. Nur weil
Und
die Halter sagen,
genau.
der hat gebissen. Also das wird ja auch manchmal versucht,
Ja.
ne? Und es wird auch manchmal gemacht. Also auch
Ja.
das hatte ich schon mal im Kundenkreis. Da habe ich leider erst im Nachgang erfahren, dass die Tierärztin den Hund eingeschläfert hat. Es wäre nicht nötig gewesen. Da steckt man da nicht drin, was die Halter den Tierärzten sagen, wie die das dann einschätzen. Aber es darf, ein gesunder Hund darf nicht einfach so eingeschläfert werden. Das ist gegen das Gesetz.
Und wenn sie es doch tun, dann muss man halt als Tierarzt, oder wenn sie es wollen, dann muss man halt als Tierarzt an die Behörde eine Meldung machen, dass das
Genau.
versucht wurde, ja. Und wie gesagt, dass wir hören, wenn wir diesen Hund nicht nehmen, dann wird er jetzt euthanasiert. Das ist eine Standardfloskel mittlerweile, ja. Also wenn ich jeden Hund, den ich bei mir im Tierheim sitzen hätte, der je, wo mir die Besitzer gedroht hätten, er wird eingeschläfert, wenn ich daraus so eine Insta-Story oder Facebook-Story gemacht hätte, wie es manche Trainer machen, wäre ich wahrscheinlich schon reich. Ehrlich.
Ja,
Da hätte ich so
ja.
viele Follower, dass ich mich zurücklehnen könnte und auf Hawaii, weiß ich nicht, irgendwelche heimischen Vögel füttern und trainieren könnte in wilder, in ihrer Wildnis, ja. Und das Problem ist, ich glaube auch wirklich, dass es etwas ein Highlighting ist von solchen Fällen, also ein Überbauschen von Vorkommnissen und Drohungen, weil jedes Tierheim, das ich kenne, und es gibt so tolle Tierheime in Österreich, die so richtig gut arbeiten, wo ich die Leitung kenne, wo ich die Pfleger kenne, wo ich selbst auch schon mal geschult habe dort, ja, die sich so bemühen oder wo ich regelmäßig, ich bin bei manchen, bin ich auch als Trainerin oder Beraterin dort für die Pfleger und wo ich mir dann einfach wirklich denke, so, die leisten so tolle Arbeit, ja, und die haben genau das, was jetzt gerade irgendwie so voll gebauscht wird mit dem, wir töten ihn, wir haben ihn genommen, weil sonst wäre er gestorben.
Genau.
Das ist unser täglich Brot, mein täglich Brot seit 19 Jahren. Ich hänge es nur nicht an die große Glocke, dass wir jede Woche bedroht werden mit Euthanasie, ja.
Und ich glaube, das ist das, das muss mal jedem klar gemacht werden, dass bestimmte Sachen einfach riesig hochgespult werden.
Ja.
Also wenn ich mir das bei meinem eigenen, beim Juno anschaue, da haben wir ja eigentlich den klassischen Weg. Der ist vor mir innerhalb von einem halben Jahr durch 5 aversiv arbeitende Hundeschulen gegangen. Herdenschutzhund ist dann im Tierheim gelandet, weil er für die eigenen Halter nicht mehr handelbar war, weil das Ganze auch noch in der Pubertätsphase stattgefunden hat. Das heißt, er hat es erst über sich ergehen lassen und irgendwann hat er gesagt, langsam werde ich erwachsen. Ich glaube, das möchte ich jetzt nicht mehr, dass ihr das mit mir tut. Also Klassiker. Ist ins Tierheim gekommen, war da auch erst noch handelbar, weil total verunsichert. Hat sich dann an mich gebunden und ab dem Moment, und wir haben eine relativ lange Einarbeitungsphase gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte noch mal Weihnachten zu meinen Eltern fahren, weil ich weiß nicht, wann ich danach wieder dahin komme mit diesem Hund.
Ja.
Und er war dann tatsächlich durch das Tierheimpersonal nicht mehr handelbar. Also er hat dann niemanden mehr an sich rangelassen, außer mich. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, oh mein Gott, ich habe den gefährlichsten Hund der Welt aufgenommen. Ich tolle, tapfere. Und das ist ja so ein Blödsinn, weil es mit mir war es, also es war zwischendurch aus anderen Gründen nochmal problematisch, aber Er ist handelbar. Er ist momentan nur von mir handelbar. Es liegt aber auch daran, dass ich einfach zu faul bin, das zu trainieren, dass andere Menschen an ihn rankommen.
Danke, danke. Das ist so mega die Aussage gerade.
Ja.
Es denke ich mir nämlich auch oft, weil auch unsere gefährlichen Hunde im Tierheim, aktuell bin ich halt die, die mit, also wir haben Hunde mit, gefährlich will ich es nicht nennen, wir haben Hunde mit mehrfach Beißvorfälle, unser täglich Brot. Und mit den meisten kann aktuell ich am besten. Wir haben im geschützten Kontakt, kommen sie auch mit den Pflegern raus, dafür haben wir geschützten Kontakt, also so, dass sie schon Lebensqualität auch ohne mir haben. Aber es liegt einfach an dem Zeitproblem.
Ja,
Es liegt einfach an dem
total.
Zeitproblem.
Also es ist, ich habe momentan eine Freundin, die kann ihm auch Leckerchen geben, die kann ihn auch streicheln. Die könnte nicht mit ihm spazieren gehen. Aber zumindest sind wir mal so weit, dass ich sagen kann, okay, ne, sie kann ihn anfassen und so, das geht. Und das Einzige ist das Zeitproblem, dass ich sage, oh, jetzt müssen wir das hier drin trainieren. Und ich habe ja noch eine zweite Chihuahua-Hündin, die eigentlich das gleiche Thema hat wie Juno, nur dadurch, dass die so klein ist,
Ja.
ne? Und jetzt nicht so krass, also die wird schon auch reinhacken, aber bei der geht das schneller, dass man das Vertrauen gewonnen hat. Aber man muss halt wissen, wie man sie handelt. Und eigentlich bräuchte ich jemanden, der ein gutes Auge für Körpersprache hat. Auch da hätte ich Kolleginnen, die bei mir in der Nähe sind. Und man müsste es nur machen. Und ich bin halt einfach, also es ist einfach so, ich bin einfach zu faul und das ist ein zeitliches Thema. So, und da ist jetzt so der Punkt, da dann ehrlich zu sein und zu sagen, es liegt an mir und nicht am Hund, dass wir da
Ja.
nicht weiterkommen. Es ist
Ja.
ganz klar an mir. Und aber auch da nochmal klassischer Werdegang. Juno hat eine Unbehalte, also der hat quasi, der macht keine eigenen Schilddrüsenhormone, also Schilddrüsenunterfunktion bis da hinaus. Und der hat einen komplett entzündeten Magen, der mit Sicherheit auch wegen des Stress vorher war. Aber mit dem habe ich die ersten anderthalb Jahre echt eine Tierarzt-Odyssee hinter mir. Gott sei Dank hatte ich eine gute Tierärztin, die das erkannt hat. Und da sind wir ja, also ich glaube, da könnten wir jetzt noch 3 Stunden drüber
Ja.
reden, weil gerade diese Schmerzthematik ist natürlich auch
Ja.
eine Geldthematik.
Ja.
Ich
Ja.
muss es mir leisten können, das alles untersuchen zu können. Und ich kann auch KundInnen verstehen, die sagen, es tut mir leid, das Geld habe ich jetzt nicht, von einem Spezialisten zum nächsten zu rennen. Vor allen Dingen, weil der Hausarzt sagt, nee, geht schon. Und dem vertraut man ja. Ja, also da wären wir noch mal woanders drin. Das heißt, wir versuchen jetzt mal den Bogen kurz zurückzuschlagen zu, jemand ist in den Fängen so eines Trainings. Und ich sage das auch, das spiele ich euch jetzt im Anschluss gleich auch noch mal ein. Ein Interview geführt mit einer Kundin, die vorher in einem Online-Training drin war, das jetzt nicht so krass war, aber wo diese Gemeinschaft eine große Rolle gespielt hat, wo auch Druck aufgebaut wurde über diese Gemeinschaft. Also man gerät da rein und dann ist man, das wird die Helga euch gleich noch erzählen, man ist dann in so einem Ding drin, oh, man fühlt sich erstmal gut. Und man wird irgendwie auch so ein bisschen aufgefangen und ernst genommen und man ist in so einer Gemeinschaft, wo man dann gemeinsam nach vorne geht und dann wird das so ein bisschen gehypt. Und das kennen wir alle, das kennen wir zwei auch aus der positiven Bubble. Wenn man in so einer Gemeinschaft drin ist und da gemeinsam was reißen kann, das ist schon auch ein gutes Gefühl für die Menschen. Und dann übersieht man schnell Dinge, die nicht gut laufen. Und in dem Moment, wo sie dann dagegen gesprochen hat und gesagt hat, also da ging es teilweise auch um diese Rudelstellung, also dass, ne, der vordere schlag mich tot und der hintere, weiß ich nicht, dass Hunde in eine bestimmte Rudelstellung geboren werden, ist ja auch der größte Quatsch, den es auf diesem Planeten gibt. Aber da hat sie
Du
dann angefangen.
verstehst das nur nicht. Du
Ja,
hast
ich
zu.
verstehe das nur nicht genau. Und da hat sie halt angefangen, dagegen zu sprechen und dann ist sie als erstes aus der einen Facebook-Gruppe, aus der öffentlichen, ist sie sofort rausgeflogen. Bei der anderen wurden dann nur noch Beiträge, die mussten über ein Admin genehmigt werden und sie wurde zu einem Sechs-Augen-Gespräch gebeten, weil sie angeblich andere Menschen mobbt. Das heißt, auch da würde wieder psychischer Druck auf sie ausgeübt. Und auch da, Leute, wenn ihr bei einem Trainer oder einer Trainerin sind, die sowas machen, die eine Drohkulisse aufbauen, die eine Druckkulisse aufbauen, geht. Das ist nicht in Ordnung.
Vor allem
Ja?
die euch an allem die Schuld geben,
Geben.
ohne
Genau.
wirklich zu helfen. Also
Helfer.
es ist ja ein Unterschied, ob ich als Trainer sage, schau mal, so wenig wie du gerade aktuell trainierst, also weiß ich nicht, einmal die Woche, werden wir
Ja.
einfach dem Ziel nicht so näher kommen, wie du es auch dir gern wünschen würdest. Wir müssen daran arbeiten, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, die Übung umstellen, die irgendwas umstellen, dass es dir mehr Kapazitäten gibt, daran, also die Wiederholungen zu schaffen. Ja, das ist ja eine Sache, dass man jemanden darauf hinweist, dass es gerade nicht effektiv funktioniert und wir ihm zur Seite stehen, um etwas zu ändern.
Genau, um dann auch vielleicht zu
Genau.
sagen, okay, du schaffst das in deinem Leben nicht. Auch das gibt es ja, ne?
Ja,
Dass man
ja.
sagt, okay, es ist in deinem Leben momentan so nicht machbar. Was
Ja.
können wir an Managementmaßnahmen
Ja.
aufbauen, dass
Ja.
alle sicher sind, dass ihr eine Lebensqualität hat, der Hund eine Lebensqualität hat, bis wir Zeit haben? Da, also das
Genau.
brauchen wir am
Ja.
Anfang so oder so, weil wir
Ja.
können nicht Verhalten von heute auf morgen ändern. Das heißt, wir brauchen erstmal Managementmaßnahmen, dass wir sagen, der Maulkorb wird auftrainiert, ihr
Ja.
habt vielleicht ein eigenes, also Juno hat bei mir ein eigenes Zimmer, wo der gut und entspannt drin liegt. Also es ist gar kein Thema für ihn, in dieses Zimmer zu gehen. Ja, das ist nicht, ich sperre dich weg, sondern ich krieg
Ja.
Besuch. Wir müssen es für alle gut machen und er ist da auch ganz froh drin. Also das merke ich auch immer, weil er eigentlich gar keinen Kontakt dazu den Menschen haben möchte. Um dann eben im Training weiterzukommen. Aber das ist was anderes, als wenn ich sage, wie blöd bist du denn? Du bist zu dumm. Du bist
Ja.
dem nicht fähig. Du bist dem nicht gewachsen. So.
Und dann
Was
ist
mache ich denn
manches
jetzt?
Und manches Management ist auch nicht so nett, wie ich es gern hätte, aber das
Ja.
brauche ich als Mensch. Also gerade so in der Anfangszeit, dass ich und ich auch selbst einen Hund daheim hatte, der also relativ schnell schwerst zugebissen hat. Ich habe einen Kangal, also ja, ich habe ihn noch immer, aber er ist mittlerweile super nett. Aber als ich ihn übernommen habe, gab es schon mehrfach schwere Beißvorfälle schon als Welpe. Und nee, der fand es als Welpe nicht toll, wenn ich ihm mal zu, also wir hatten so ein extra Zimmer, die Küche eben, und er fand es als Welpe nicht toll, wenn ich ihn da mal rüberbracht habe. Und er hat doch schon mal gewinselt drüben. Aber wir hatten Vorfälle, wo er wirklich Löcher gemacht hat, ja, in uns, weil wir uns nur bewegt haben. Und in dem Moment, das war ein Management, was ich nicht toll finde. Und ich wüsste auch heute noch keine andere Lösung. Aber sich in seinem eigenen Zuhause mal frei bewegen zu können, zumindest 2 Stunden. Ich würde dieses Management nicht per se empfehlen und es ist nicht meine erste Idee. Aber ich war verzweifelt. Ich bin selbst Hundehalterin von einem Hund oder von mehreren Hunden in den letzten 19 Jahren gewesen, wo wir in der ersten Zeit gar nicht wussten, was Auslöser ist für schwerste Verletzungen und nicht mehr ablassen, ja. Und wenn du die Auslöser nicht kennst, es ist so ein Druck auf dir. Es ist so ein Druck. Und Maulkorbtraining hört sich immer so nett an, aber das kann Wochen dauern, ja.
Ja.
Und das nächste, was beim Maulkorbtraining das Problem ist, ist, man muss halt auch diesen Schritt wagen, wenn der eigene Hund dich schwer gebissen hat, ihm nicht im Tierheim-Setting mit einer Maulkorbklappe die Hände direkt neben die Schnauze mit einem Keks zu halten. Also wir reden ja davon, in eine Individualdistanz bei einem Maulkorb also und das sind ja auch Hunde, die kommen näher und beißen dann zu. Ja? Also das sind ja nicht nur Hunde, die gehen in die Ecke und wir gehen auf sie zu und sie attackieren, sondern es sind teilweise, haben ja auch Fälle, wo Hunde herkommen, streicheln und ganz plötzlich zuhacken, ja? Die sehr nah sogar kommen. Aber möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und das ist halt auch, glaube ich, ein bisschen was diese Trainer aufgreifen, der Verlust der Angst, indem man den Maulkorb einfach draufpackt. Und da gibt es ja mehrere Trainer, die Maulkörbe 24/7 oben haben auf den Hunden und immer wieder die Situationen auslösen mit Maulkorb. Aber halt die Angst der Menschen geht dadurch weg, weil er kann mir nichts mehr tun. Auch, man will jetzt nicht sagen, dass Maulkörbe nicht trotzdem mal einen verletzen.
Können auch wehtun.
Genau,
Habe
aber
ich
du
neulich auch
bewegst
an den
dich,
Bauch
genau.
gekriegt, ja.
Aber du bewegst dich als Mensch das erste Mal in deinem eigenen Zuhause, ohne dass du Angst hast, dass du Löcher hast, Antibiose nehmen musst, im Krankenhaus landest, eine Sehne verletzt ist. Und dieses Wegnehmen der Angst durch dieses 24/7 Maulkorb draufklatschen und hintreten, wenn er dir was tut. Und dann wird immer geschimpft über die Leute, die schiebern oder geschützter Kontakt arbeiten. Aber in Wahrheit ist der geschützte Kontakt, ein Maulkorb ist ein geschützter Kontakt. Er hilft nur den Hunden oft weniger, der Maulkorb. Weil gerade im häuslichen Setting wird oft weniger ein Zimmer, sondern mehr ein Maulkorb trainiert. Aber das Zimmer ein geschütztes Zimmer gibt dem Hund die Sicherheit, dass der
Sicherheit.
Mensch mal nicht eindringt in seine Privatsphäre.
Ja.
Und das Schiebern im Tierheim und der Protected Contact im Tierheim, der ist ja nicht nur für Menschen im Training, der gibt auch den Hunden Sicherheit, dass der Mensch nur bis hierher kommt und wenn er ausweicht und wir haben dadurch viel Masse an Belohnung für Weggehen, für Distanz schaffen, lernt dieser Hund, der Mensch geht nur bis daher und wenn ich nicht mag, kann ich weggehen. Und es ist okay, ja. Und es wird so unterschätzt und es wird der Maulkorb, der genauso, also das Label geschützter Kontakt könnten wir auch für den Maulkorb benutzen, nur gibt er dem Hund weniger Sicherheit, weniger Schutz.
Das finde ich ist ein Riesenthema. Also es ist, ich habe momentan einen Hund im Training, da geht es nicht ohne Maulkorb draußen. Das ist so.
Also ich bin nicht gegen Maulkorb. Bitte nicht falsch verstehen, ich liebe Maulkorb-Training.
Genau. Also es ist so, dass manche Hunde, also da braucht man es einfach, da ist es wichtig.
Ja, genau.
Aber, und das sehe ich genauso wie du, manche nutzen das zu viel, um dann Ding, also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Der Maulkorb gibt euch nicht die Erlaubnis, den Hund dann durch Situationen zu führen, die er nicht schaffen kann. Und die Versuchung ist sehr groß, wenn der Maulkorb drauf ist, weil jetzt kann ja nichts passieren. Ich sollte einen Hund immer nur in Situationen auch mit Maulkorb bringen, bei denen ich sicher bin, dass ich den Maulkorb nicht brauchen würde. Der ja. Maulkorb ist ja nur die letzte Sicherung. Und natürlich, wenn ich draußen mit einem Hund unterwegs bin, ich habe andere Menschen nicht im Griff. Und ich habe momentan auch einen Herdenschutzhund im Training, der durchaus schneller mal nach vorne geht und bei dem ich jetzt in zwei Situationen sehr froh war, dass ich nur den Maulkorb im Bauch hatte und nicht
ja.
den Hund.
Ja.
Das ist so, weil auch da kann man im Training in Situationen kommen, wenn man die Auslöser noch nicht 100% drauf hat, dass das passiert. Ganz klar. Aber der Maulkorb ist nicht dafür da, dass ihr jetzt mit dem Hund machen könnt, was ihr wollt.
Und was bei den Maulkörben oft fehlt, ist auch diese optische Grenze und diese Klarheit für die Hunde. Also wenn wir zum Beispiel, also ich arbeite ja schon recht lang mit Aggressionsfällen, vor allem im eigenen häuslichen Bereich. Und was wir zum Beispiel oft machen, ist, dass, also grundsätzlich ist immer das erste ein Zimmer, damit auch die Menschen einfach mal machen können. Ja,
ja.
Und es ist am Anfang nicht schön für jeden Hund. Aber wir haben eine Teufelsspirale mit Stress und mit Panik, die wir nicht mehr rauskommen. Ja? Und was wir dann machen, ist, wenn der Hund zum Beispiel im häuslichen Setting dann kurzzeitig den Maulkorb trägt, dass wir also so Klebebänder, farbige, auf gewisse Bereiche im Boden, wo wir wissen, der Hund liegt zum Beispiel, ist früher immer gern unter dem Tisch liegen, dann biegen wir zum Beispiel um die Tischbeine herum ein blaues Klebeband. So, dass zumindest für uns Menschen eine klare optische Grenze ist, dass auch wenn er den Maulkorb trägt, gibt es Grenzen, weil wir oft dazu neigen, zum Beispiel der Hund trägt jetzt den Maulkorb und gar nicht böse gemeint, aber dann gehen wir auf einmal sehr knapp an ihm vorbei, weil das passiert halt im Alltag. Und uns fehlen diese optischen Grenzen, die dem Hund eine Information geben, wie nah oder wie weit weg ist der Mensch in diesem Bereich für mich? Ja, wie weit kann ich auch weggehen? Ja, also wenn ich zum Beispiel habe, dass ich in der Ecke, wo der Hund früher gerne gelegen ist und es ist genügend Platz, es kommt eben auf die Platzverhältnisse drauf an, ich nehme jetzt irgendwelche Zahlen, einen Meter davor mache ich ein rotes Band, sagt den Leute, also ihr schaut halt immer, dass wenn der Hund an die rote Linie, also wenn ihr was wollt, ruft ihr den Hund mit Maulkorb an die rote Linie ran. Und nicht stellt euch vor ihm und sprecht ihn an. Weil wenn der Hund nicht näher kommt, wisst ihr, Distanz ist für ihn gerade wichtig. Und dann kann man es einfach lassen. Ja? Und der Hund lernt, an der roten Linie habe ich die Option, dass ich mich aktiv annähere oder auch nicht. Ja? Das heißt, wir haben so ein bisschen ein Setting, wo der Hund noch diese freie Entscheidung hat oder dieses Mitspracherecht, ob Annäherung überhaupt passiert. Ja? Das ist zum Beispiel auch was ich gerne im Medical Training mache, dass wir das Setting aufbauen mit dem klaren Hinweis, was gemacht wird und dann erst den Hund in die Kooperation holen. Und wenn er nicht kommt, ist das schon mehr Info als Kooperationssignal verlassen. Ja? Weil oft, gerade im Medical Training ist ja oft, dass du sagst, leg dich in die Position und dann starte ich. Aber es wird ja schon dieser erste Schritt weggenommen an, gehe ich überhaupt in diese Situation rein, weil ich vorher schon weiß, was gemacht wird. Ja. Aber gut, anderes Thema.
Medical Training wird es noch im Podcast mit Anna Oblasser-Mirtel dazu
sehr
geben.
Sehr cool, sehr cool. Also bin ja sehr, sehr oft im ATC. Die haben die mega coolsten Trainingswochen.
Ja, ich freue mich auch total drauf.
Ja, und Anna und Barbara machen mega coole Trainingswochen für Trainer. Ja. Chicken Camps, also absolut.
Und mit den beiden zusammen wird der nächste Podcast, die nächste Podcast-Aufzeichnung dann
Ich bin
laufen.
Ja keine Podcast-Hörerin, so, weil ich so wenig Zeit habe, aber den höre ich mal an. Nee, und die anderen, also im ganzen ATC richtig, richtig tolle Leute. Und ich bin so dankbar, es gibt jetzt das ATC Wien, das gleich bei uns beim Tierm um die Ecke ist, wo wir unsere Adoptanten recht gerne hinschicken.
Ich bin ja ein bisschen neidisch, dass das alles so bei dir um die Ecke ist. Ich bin ja jetzt nach NRW gezogen, das ist noch mal weiter weg von euch als Bayern.
Du musst eine Österreich-Tour machen.
Ich muss eine Österreich-Tour machen. Ja, das geht tatsächlich erst, wenn meine alten Hündin, solange Tisha noch da ist. Und das wird hoffentlich noch sie hält sich ja eh schon deutlich länger, als ich gedacht habe. Vielleicht wird sie doch irgendwie 18.
Ja, das kenne ich. Aber Medical Training mit anderen
Medical
Barbara
Training,
mit.
Genau.
Ja.
Wir kommen noch mal ganz kurz so als Abschluss. Also wenn ich jetzt in so ein Training reingeraten bin und ich merke, da läuft wirklich viel schief. Ich kann nur jedem ans Herz legen, bitte, bitte Leute, es kann nur besser werden. Wenn ihr in so ein Training reingeraten habt, ist es doof genug. Aber wir brauchen Menschen, die, ich sage jetzt mal ganz hart, Whistleblower sind. Die sagen, da läuft was schief. Ja, es ist doch so.
Ja.
Weil je mehr, es wird ja auch immer so verherrlicht. Und es gibt ja auch im Online-Bereich, gibt es ja auch noch, auch in Deutschland, mir fallen da akut zwei ein, die wirklich große, große Online-Kurse haben, die das auch sehr teuer verkaufen. Ist übrigens auch, das wird die Helga oder hat die Helga auch gesagt in ihrem Interview, die hat sehr, sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Dass sie an diesem Kurs teilnimmt. Und wenn man so viel Geld für so einen Kurs ausgibt, dann A, muss der gut sein, B, gehe ich da nicht einfach so raus. Ja. Und auch da wird im Übrigen vorher Druck aufgebaut, yay, du musst, fang jetzt an, tschakka, bezahl das jetzt alles sofort, ne, dass du dann...
Oder Ragebait, glaube ich, heißt das jetzt auch. Wo man so
genau. Du musst jetzt, also das sind alles so Sachen, da solltet ihr vorsichtig sein. Wir hatten auch drüber gesprochen, natürlich machen die auch kostenlose Webinare, das mache ich ja auch. Das ist halt normales Marketing. Aber trotzdem sollte ich auch in diesen Kursen schon genau hinterfragt einfach. An dieser Stelle hake ich jetzt einmal kurz ein und möchte euch das Interview zeigen, was ich mit Helga geführt habe. Sie war nämlich in einem Online-Kurs, wo nicht alles so toll gelaufen ist, wo auch nicht so toll mit den Menschen und mit den Hunden umgegangen wurde, und erzählt euch ein bisschen, wie sie da überhaupt dazu gekommen ist, warum sie da reingegangen ist, warum sie letzten Endes dann da auch wieder rausgegangen ist und auch so ein bisschen von den Mechanismen, die so dahinter stehen.
Ich habe dann, weißt du, man guckt halt im Internet überall rum, und dann bin ich auch auf eine Anzeige gestoßen, die mich schon sehr fasziniert hat, weil ich sage, boah, ja genau, ohne Kommandos, ohne Leckerli, und dann gibt es Körpersprache-Calls, wovon ich mir sehr, sehr, sehr viel versprochen habe, weil das ist ja genau das, was ich lernen wollte. Also gut, diese Dame bietet oder hat auch kostenlose Workshops angeboten. Ich habe mir dann etliches von ihr angeschaut, was mich so, ja, okay, passt, mache ich. Ich habe diesen Kurs gemacht, weil mein Hund alles und jedes angepöbelt hat. Und ich habe halt nicht gewusst, dass er überfordert war. Deswegen war mir das ja am Anfang, ja klar, der ist überfordert, hat Stress, habe ich ja stimmig gefunden, war er ja auch. Aber das ging dann so ein bisschen in die Richtung, schau doch mal bei dir hin, wo hast du denn das Gefühl, du musst mal explodieren? Oder wenn ein Hund an der Leine zieht, wo will er dich denn hinziehen? Also da wurde der Hund quasi so benutzt als der, wie soll ich sagen, der innere Spiegel, was ja zum Teil auch wieder stimmt. Neuronale Spiegel und eine ganz andere Sache. Aber nicht so, dass ich sage, also ich empfinde das nicht so. Wenn mein Hund an der Leine zieht, dann hat er einen Grund. Wenn mein Hund pöbelt, hat er einen Grund. So, das ist einfach so. Und natürlich, wenn ich gestresst rausgehe, dann ist der Hund auch gestresst. Auch das stimmt. Aber das heißt doch nicht, wenn mein Hund pöbelt, ja, wo würde ich am liebsten mal aus der Haut von und einem die Meinung sagen? Weil ich traue mich sehr wohl, meine Meinung zu sagen, zum Beispiel. Ja? Also das geht alles ein bisschen in die Richtung. Und dreimal darfst du raten, das ist wahrscheinlich, ich denke, es gibt mehrere, ich habe mehrere solche gelesen, das sind dann überwiegend Kurse speziell für Frauen. Warum wohl? Also,
ja,
es gab auch natürlich Mindset-Calls, die waren, ja, das geht in diese Richtung, dass man sich was trauen soll und dass man eine andere Energie ausstrahlt und solche Sachen. Das sind gute Mindset-Calls, da will ich auch nicht in Abrede stellen. Und ich will auch nicht in Abrede stellen, dass es bestimmt vielen Leuten auch erstmal geholfen hat und gut getan hat, war ja bei mir genauso. Aber ich warne halt, ich kann eigentlich nur warnen, überhaupt vor solchen Angeboten, die sogenannte Wunder versprechen. Das geht nicht. Also wer sich ein bisschen mit Wissenschaft, mit Verhaltensbiologie beschäftigt, die muss das doch klar sein. Und das ist ja das, wo ich tatsächlich dann danach an mir so geknackt habe, ich halte mich nicht für ganz doof. Und dass ich auf sowas überhaupt reingefallen bin. Also das muss ich machen. Also das fand ich für mich schon übel.
Die bauen natürlich auch in der Gruppe so ein Momentum auf. Ne? Also es ist ja so ein großes Gruppengefühl und so ein Momentum, wo du dann erstmal drin bist und wo alle gleichgesinnt sind, sage ich jetzt mal. Und wenn das gut aufgebaut ist am Anfang, dann bist du ja, kommst du ja in so einen Strom rein, wo du irgendwie das Gefühl hast, es sind alle so und wir sind hier alle auf dem richtigen Weg. Das macht ja auch was mit einem.
Ja, und es tut dir ja am Anfang erstmal auch gut. Wobei natürlich schon, also irgendwann haben dann, also bei manchen Sachen, ich habe ja dann tatsächlich gar nicht mehr reflektiert. Und das ist was, das geht, also ich will jetzt, das ist gar nicht auf diesen Kurs münzen. Ich halte das generell für schwierig, wenn Menschen in irgendeiner Bubble sind, die ja gar nicht mehr über den Tellerrand gucken.
Ja.
Das halte ich auch für gefährlich. Ist ja, ja momentan
weltweit
geblieben.
Genau, dann warst du ja in dem zweiten Kurs drin und hast dann irgendwann gemerkt, boah, die gehen aber nicht so nett mit den Hunden um. Also es wurde ja,
ja
schon.
Das war schon eine ziemlich lange Zeit. Oder ich habe diesen Kurs angefangen im Frühjahr und irgendwann so bis zum Sommer. Ich war sogar so begeistert davon am Anfang, dass ich sogar selber, die arbeiten auch mit Mentoren, also die dann, dass ich mich sogar da ausbilden lassen wollte. Also das fand ich so cool und so toll. Nur irgendwann habe ich mir, also manche Sachen kamen mir dann schon sehr, sehr suspekt vor. Also, dass man den Hund, weißt du, so keinen Zentimeter vom Knie weg und dann vor allen Dingen nicht schnüffeln lassen, nicht markieren lassen. Das war für mich, also ich erzähle jetzt danach noch, bin jetzt ganz anders inzwischen gekommen. Gut, und das war eigentlich der Knackpunkt. Und auf diese ganzen Körpersprache-Calls, die ich mich mega gefreut habe, da wurde, ich weiß nicht, ob du, okay, wahrscheinlich kennst du es schon, es gibt ja so ein Geschwurbel von wegen vererbter Rudelstellung.
Ganz furchtbar.
Da gibt es aber Leithund, Zentralhund,
ja.
Hinterer, Vorderer, Kundschafter und so Zeugs.
So.
Und das habe ich, und das ist tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, ich selber, das ist der Vorwurf, den ich mir selber mache, ich habe das kritiklos übernommen, ich habe das nicht hinterfragt. Und das ist halt wahrscheinlich auch so, wenn ein Kurs so wahnsinnig viel Geld kostet, dann gehst du ja davon aus, man hat ja irgendwo im Kopf, naja, das ist sehr hochwertig, das ist toll, die sind alle super ausgebildet, super, passt, und dann hinterfragst du nicht. Ich kann eigentlich jedem, auf meine Erfahrung, jedem nur raten, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt sicherlich ganz tolle Online-Kurse, ich war ja bei dir auch in der Akademie und alles, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, da passt es nicht, dann sprecht das einfach an und lasst es nicht einfach so weiterlaufen. Naja, und dann habe ich mal bloß bei Wikipedia gegoogelt über das. Und das ist vollkommen nach Humbug. Und als ich das dann geschrieben habe, gab da eine große Facebook-Gruppe, so wie du wahrscheinlich auch hast. Du hast ja auch, glaube ich, eine große.
Ja.
Und dann ist das natürlich, was ja völlig legitim ist, gibt es ja dann für die, die diesen Intensivkurs hieß, genau, ich glaube Intensivcoaching oder Intensivkurs oder so, die das dann buchen, da gibt es eine kleine Mitglieder, die da drin sind, wo man sich austauschen kann. Das ist auch völlig legitim und in Ordnung. Und wo ich das in der großen Gruppe oder wo ich das, die Kritik da gesagt habe, das stimmt aber doch gar nicht und das ist doch gar nicht wissenschaftlich fundiert, da wurde ich sofort aus der großen Gruppe gesperrt.
Okay.
Und nicht nur ich, auch noch jemand anderes.
Okay.
Sobald man da was gesagt hat, was diesem Konzept vielleicht nicht so förderlich war, wurde man aus der großen Gruppe gesperrt.
Also es wurde auch gar nicht irgendwie, also es wurde auch gar nicht irgendwie angeboten, wir diskutieren darüber oder wir erklären das nochmal, wie wir da drüber kommen.
Das wollte ich ja. Ich habe das ja, man sollte ja, das war ja das eigentlich das Coole, man hat diese ganzen Calls, die man hatte, da hieß es immer, man darf sich dazu äußern und dann wollte ich das in der internen Gruppe machen. Und dann hieß es plötzlich, dann durfte ich da auch keine Beiträge mehr posten, beziehungsweise da hieß es dann, die wären nur über einen Admin dann
freigeschaltet.
Da habe ich mir gedacht, holla, da kann irgendwas nicht passen. Das war dann gar nicht mehr so toll und ich habe diesen Kurs auch nicht zu Ende gemacht. Also es halt, ja, es war, nee.
Aber was ist denn dann passiert? Also du bist erst aus der großen Gruppe rausgeflogen, als du Kritik geäußert hast. Du konntest dann in der kleineren Gruppe ja auch nicht mehr einfach frei schreiben. Und du hattest gesagt, du wurdest dann auch direkt noch zum Gespräch gebeten.
Ja, und dann wurde ich tatsächlich außer zu einem internen Zoom-Call gebeten mit dieser Leiterin und mit Mentoren. Und da, also im Prinzip war das so eine Art drei, ich glaube zu dritt waren sie, weiß ich gar nicht mehr, und ich. Und da wurde ich so quasi eigentlich sogar des Mobbings beschuldet. Und das fand ich dann schon ein bisschen strange, weil ich habe... Ach so, genau, jetzt fällt es mir ein. Ich habe auf einen Kommentar von irgendjemand anderem in der großen Gruppe oder gepostet, dass das, dass man mit dieser Art oder dann mit so einer Art würde man einen Hund brechen. Das war der Auslöser. Und daraufhin wurde es dann, das wurde mir dann sogar, und das fand ich sehr krude, diese Aussage wurde dann eingeblendet bei diesem Zoom-Call. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ihr, der, was ich da poste. Und dann kam als Antwort, naja, aber das ist ja eine öffentliche Gruppe, das war wohl in der Gruppe. Dann ist ja öffentlich, stimmt ja auch. Und da habe ich mir dann schon gedacht, nee. Und dann, ich glaube, ich wurde dann nochmal irgendwie zitiert. Und dann habe ich gesagt, ich beende das. Ich habe es dann beendet. Ich habe gesagt, ich beende das jetzt.
Das war das Interview mit Helga. Und jetzt geht es weiter mit Sabine. Und zwar steigen wir ein mit der Frage, wenn ich jetzt in so einen Kurs geraten bin und merke, das läuft da nicht gut und da wird vielleicht wirklich auch Gewalt ausgeübt gegen Hunde, was mache ich denn jetzt? Also wie sollte ich jetzt weiter vorgehen, damit solche Menschen ein solches Training nicht mehr weiter vorführen können oder wie komme ich da raus? Was wären jetzt die besten ersten Schritte?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde, ich persönlich, aus meiner Sicht, ja, ich würde wahrscheinlich sofort beginnen, Gedächtnisprotokolle mitfilmen und Daten sammeln mal und mich wahrscheinlich sogar juristisch absichern, sowohl mit den Behörden, zum Beispiel bei uns in Österreich Amtstierärzte, Tierschutzombudsstellen, oder sogar Polizei, wenn es um Morddrohungen oder Ähnliches geht. Also wenn du etwas sagst oder wenn du mich anzeigst, dann gibt es ja auch oft in diesen Trainerkreisen. Eventuell sogar mit einem Anwalt reden. Und wenn hier ganz klar von der juristischen Seite, also Behördenseite gesagt wird, das ist eine Anzeige, das ist wirklich nicht erlaubt, dann würde ich diese Anzeige wahrscheinlich mit juristischem Beistand oder ich würde es empfehlen, mit juristischem Beistand mit Anwalt zu machen, dass man die Aussage macht gegen diese Personen. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, dass es schon Leute gab, die Aussagen gemacht haben. Also dass man sich da auch ein bisschen versucht, Personen zu finden, mit denen man sprechen kann über die Erlebnisse, die einen auch motivieren und aufbauen. Und was auch ganz wichtig in diesem Sinne vielleicht ist, ist, wenn man schon in so einem Teufelskreis drinnen ist und vielleicht selbst schon manche dieser Dinge gemacht hat, also Dinge, die man nicht machen wollen würde, aber es gibt Belege dafür, dass man diese Straftat auch getan hat, wie zum Beispiel Hunde treten oder so, dann würde ich ehrlicherweise sagen, dass eine Anzeige gegen die Person, die einem das sozusagen aufgezwungen hat oder die zum Beispiel auch durch Erpressungen, mach das jetzt, sonst wird dein Hund sterben, ja. Ich würde auch, wenn ich mich selbst damit oute, diese Straftat begangen zu haben, würde ich es trotzdem anzeigen, weil es immer besser ausgeht und es sogar eigentlich wenn man bedroht wurde, um das zu machen, kann es sogar sein, dass man gar keine Strafe kriegt oder gar nicht angezeigt wird, weil es ist psychische Gewalt, die da stattfindet. Ja. Aber ich würde immer mit Gedächtnisprotokoll, mit Videoaufzeichnungen und mit Zeugenaussage würde ich da immer bei den Tierschutzombudsstellen, also in Österreich Tierschutzombudsstellen, Amtstierärzte, Bezirkshauptmannschaften in Kontakt treten und darum bitten, dass man ein Beratungs- oder persönliches Gespräch hat, im besten Falle Anwalt mitnehmen und so viel Daten wie möglich sammeln. Falls man sich wirklich gar nicht traut und falls man Angst auch hat, aus dieser Gruppe ausgestoßen zu werden, was auch einfach passiert, ja, also das ist gar keine Schwäche oder das ist gar kein Ding, aber in einer Gruppe wohlzufühlen und ausgestoßen zu werden, das ist für uns Menschen auch sehr schwierig. Dann könnte man ja parallel zumindest mal schauen, gibt es jemanden, der mich auch noch versteht und nicht in diese Richtung geht? Und es gibt auch ganz ehrlich viele Stellen für Opferschutz, also Gewaltschutzstellen. Ich kenne es halt von früher von den Frauenhäusern, wo ich ein bisschen arbeiten durfte. Und es gibt mittlerweile sehr viele Behördenstellen, wo man sich auch zu Opferschutz und Gewaltschutz und Aussagen bezüglich solchen Dingen erkundigen kann und Hilfe suchen kann, die auf jeden Fall zu empfehlen sind.
Ja, und parallel, also selbst wenn es nicht so krass ist, ne, also es ist, ich meine, bei euch ist das momentan schon sehr, sehr heftig.
Ja.
Aber auch parallel dazu, das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen mir dann sagen, ja, das war schon nicht okay, aber die haben mir auf anderen Ebenen ja doch durchaus weitergeholfen und deswegen möchte ich denen jetzt, auf Deutsch gesagt, nicht an den Karren pissen. Ne? Also teilweise haben die mir ja schon weitergeholfen. Bitte habt immer im Kopf, dass auch wenn solche Menschen euch partiell weitergeholfen haben, die trotzdem tierschutzwidrig arbeiten, den Hund durch die Gegend zu rucken, den anzubrüllen, den mit Wasser zu bespritzen, das hört sich immer so nett, sag ich jetzt mal an, vom Strafen her, ne? Aber es ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung und es hilft den Tieren nicht, wenn ihr dann sagt, na ja, also so schlimm war, also man redet sich das dann ja auch so ein bisschen schön. Also guckt wirklich genau hin, was da läuft. Macht Gedächtnisprotokolle, macht Videos, sprecht mit Menschen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ist das jetzt wirklich so schlimm oder ich empfinde das als gar nicht so schlimm, sprecht mit gewaltfrei oder bedürfnisorientierten Trainern drüber, was das wirklich mit Hunden macht. Macht euch das schlau, macht euch über Körpersprache der Hunde schlau, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr da wirklich Einblicke kriegt und fragt nach. Und wenn ihr merkt, dass ihr zum Beispiel in so einem Kurs oder bei so einem Trainer immer nachfragt und sagt, ja, aber was macht das denn mit dem Hund? Warum hört der denn mit dem Verhalten auf? Warum ist das denn dann so? Und wenn ihr dann keine eindeutigen Antworten kriegt, also wenn euch dann nicht jemand sagen kann, wir verändern die Emotionen des Hundes, wir möchten, dass der dass der sich entspannter und besser fühlt, wenn er in eine Hundebegegnung reingeht, wir möchten ihm die Angst nehmen. Wenn dann stattdessen Aussagen kommen wie, ja, der gehört nur einjustiert, der braucht einen starken Führer, das sind keine richtigen Antworten. Das ist Rumgeschwurbel. Das ist, ich rechtfertige, dass ich Gewalt ausüben möchte. Ich rechtfertige, dass ich mich gut dabei fühle, wenn ich mal reintrete, weil das mir Erleichterung schafft. Das ist ja genau das, was du am Anfang gesagt hast. Ne?
Ja.
Ich habe partiell, hört der Hund erstmal damit auf. Und vielleicht, es gibt ja auch durchaus Hunde, wo das reicht.
Ja.
Aber es rechtfertigt die Gewalt trotzdem nicht. Es rechtfertigt Gewalt nicht, dass ein Hund mit einem Verhalten aufhört, wenn ich dreimal reintrete und das dann vielleicht nur noch zweimal im Jahr machen muss, das rechtfertigt nicht die Gewalt dagegen, weil er hört nicht auf, weil er sich deswegen besser fühlt oder weil er dann ein besseres Leben hat. Das ist so. Und traut euch damit an die Behörden zu gehen. In Deutschland wäre das Veterinäramt, Ordnungsamt, Polizei. Das sind so die drei Stellen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, sprecht uns an. Also sprecht uns TrainerInnen an, sprecht mit Menschen in eurer Umgebung, geht vielleicht auch so ein bisschen raus aus eurer Bubble, fragt mal bei der Polizei nach, fragt mal beim Veterinäramt nach und seid da auch ein bisschen hartnäckig.
Mhm.
Und das ist das, was in Deutschland leider, das ist manchmal schon zäh, also bis man da irgendwie die Ämter so in Bewegung kriegt, dauert es. Aber je mehr man sich nach vorne stellt und sagt, das ist nicht in Ordnung, das so zu tun. Also werdet laut. Die anderen sind es auch. Also es ist ja leider so, ne, dass Menschen, die nicht gut mit Hunden arbeiten, die stellen sich irgendwie als die großen Helden dar. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so in unserer Bubble das deutlich weniger ist. Aber wir arbeiten ja auch alle mit solchen Hunden. Wir bauschen das halt nur nicht so auf.
Und solche Hunde gab es auch schon vor 19 Jahren, als ich begonnen habe, im Tierschutz zu arbeiten. Und manche Trainer verkaufen das aktuell als eine moderne Modeerscheinung, dass Hunde beißen.
Nein.
Früher, vor 19 Jahren, hatten wir Beißvorfälle. Ich weiß es nicht. Also früher ist halt gesagt, der Hund beißt. Ja, aber jetzt wird das gerade irgendwie so als Modeerscheinung. Es hätten die letzten 19 Jahre Hunde nie gebissen. Es gäbe es noch nie, hätte es noch nie einen bissigen Hund geben und noch nie eine Euthanasie. Aber jetzt müssen diese Helden am Horizont erscheinen, weil jetzt ist ein Problem aufgetaucht, das es vorher nie gab. Deswegen sind wir alle überfordert damit. Und das ist schon etwas, was mich persönlich auch triggert, weil nur weil aber so viele Kollegen in den letzten 19 Jahren, die so, so toll arbeiten, ja, die so wenig Zeit für Instagram oder Sonstiges haben, ja, die haben wir oft nicht im Tierschutz, ja. Wir müssten jemanden bezahlen, der das tut, ja. Und das wäre Geld, das medizinisch nicht da wäre für die Tiere, ja. Das darf man ja nicht so vergessen. Wir kriegen ja nicht extra Geld für Instagram-Leute, Social Media Influencer, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen jetzt. Es tut mir leid, ich bin Social Media urschlecht, ja. Und nicht, dass ich es abwerte, also das ist eine mega Arbeit, Social Media zu bedienen. Das ist Hochachtung für jeden, der das richtig gut macht als Influencer. Also das sind Leute, die wirklich viel Zeit investieren und Wissen haben. Ich schaffe es nicht und viele meiner Kollegen auch nicht. Und wir haben das für jedes Geld, das wir in Instagram oder in Social Media investieren, ist Geld, das den Tieren fehlt, ja. Und es ist einfach ein Phänomen der heutigen Zeit, dass wir Dinge, die schon ewig da sind, wie beißende Hunde, Probleme im Tierheim, im Tierschutz, plötzlich der Rising Star kommt, der sie alle rettet, weil er hat das Problem erkannt und hat die Lösung. Oder sie, können ja auch Frauen sein, ja. Wollen wir jetzt gar nicht auf ein Geschlecht beziehen. Und ich glaube einfach, dass wir uns eins bewusst werden müssen, dass wir viel objektiver auf Dinge schauen müssen, weil warum sollte es auf einmal Hunde geben, die beißen vorher nicht? Ja, das ist
ja und die vor allen Dingen so, also das ist ja, aber das ist ja momentan der Zeitgeist.
Ja.
Muss man ja leider Gottes sagen, ne? Dass Probleme, die gar nicht da sind oder die zwar da sind, aber vielleicht auch schon immer da waren, und die vorher auch schon gehandelt wurden, also wo es jetzt nicht so ein Problem gab, extremst aufgebauscht wird. Und es lässt sich einfach am meisten Geld mit der Angst verdienen, Leute.
Ja.
Und das gilt jetzt nicht nur, jetzt muss ich ein bisschen politisch werden, das gilt nicht nur für den Tierschutz, das gilt nicht nur für unsere Hunde, sondern das gilt auch für unsere Mitmenschen.
Ja.
Und es wird momentan so viel Angst geschürt. Gegen Menschen, die hier hinkommen und der kleine Anteil, und das ist ja, also es ist jetzt, ne, Menschen und Hunde vergleichen darf man ja immer nicht, aber der kleine Anteil.
Ich mach's gerne.
Ja, der kleine Anteil, der sich scheiße benimmt, den wird es immer geben.
Ja.
Den gibt es bei Menschen und es gibt auch bei Hunden Hunde, die wirklich hochproblematisch sind. Das ist so. Aber das hat es auch schon immer gegeben.
Mhm.
Dies so aufzubauschen und so viel Angst zu machen und den Leuten diese Angst einzureden, das ist ja auch immer spannend. Da rede ich mich jetzt wirklich in Rage, weil mich macht das so fertig im Moment auf diesem Planeten, dass die Leute nicht mehr die reale Lage sehen, sondern sich mitreißen lassen. Und das ist vor allen Dingen auch in dieser, ne, wenn wir jetzt bei den Hunden bleiben, bei den aversiven Trainern so, die lassen sich mitreißen von diesem ganzen Scheißdreck, weil die Leute kommunikativ gut sind, weil die Angst machen und weil die über diese Angst verkaufen. Lasst euch keine Angst machen.
Ja.
Also bleibt da stehen, wo ihr seid und ne, Brandmauer ist eine gute Sache.
Und sucht euch jemanden, der euch Mut macht.
Ja.
Sucht euch jemanden, der sagt, es ist okay, ja, ist vielleicht gerade kacke, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber wir finden eine Lösung.
Ja.
du machst es gut und du bist hier und das alleine reicht, dass du hier bist und versuchst, etwas zu ändern. Also es reicht jetzt nicht auf Dauer, aber für den Moment ist das der größte Mut, den man haben kann, dass man hier steht und sagt, ich möchte etwas tun. Ich habe keinen Plan, was, aber ich möchte was tun. Und man muss auch nicht immer gleich einen Plan haben, man muss nur wollen. Und das ist schon echt viel Mut.
Und Unsicherheit eingestehen, okay, das wird jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen gehen. Es gibt, also wenn euch jemand Lösungen verspricht mit, gib mir den für eine Woche, ich norde den ein und dann läuft der problemlos in deinem Leben mit. Das Lebewesen funktionieren so nicht. Kein Lebewesen funktioniert so. Weder Mensch noch
Hund. Die Vorstellung, so ein Lebewesen haben zu wollen, ist irgendwie schräg.
Ja.
Das kann so ein bisschen an die Sklaverei erinnern.
Ja.
Na gut.
Na gut, liebe Sabine, vielen Dank. Ich glaube, wir haben, das war sehr, sehr vollgepackt. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Wenn ihr, jetzt kommt noch so ein Mini-Werbeblock, wenn ihr ein bisschen mehr über das Thema auch wissen wollt, das wissen die meisten. Ich habe ja im letzten Jahr mal ein neues Buch rausgebracht, Gelassenheit im Hundetraining. Ich finde den Titel nicht so passend, weil es letzten Endes genau um dieses Thema geht. Ich habe ja früher auch gewaltvoll gearbeitet mit Hunden und erzähle in dem Buch, warum das scheiße ist, was das mit Mensch und Hund macht und wie es besser gehen kann.
Sehr cool.
Das ist wirklich so, diese ganze Geschichte einmal aufgearbeitet, warum ich da reingerutscht bin, was das eben auch, ne, auch die psychologischen Hintergründe, ich bin jetzt keine Psychologin, aber es ist angerissen, warum Menschen das machen, was das mit Menschen macht, was macht ja auch mit Menschen, so mit Tieren umzugehen. Es macht ja auch was mit mir, so auf meinen Hund zu blicken, dass ich immer denke, oh Gott, morgen will der die Weltherrschaft übernehmen. Macht ja auch was mit meiner Beziehung und aber auch, wie es besser gehen kann. Und wenn ihr diesen Podcast, diesen finde ich total wichtigen Podcast, gerne unterstützen möchtet, es gibt mich jetzt auch auf Steady, da könnt ihr mit einem ganz kleinen Betrag einsteigen. Jeder Cent hilft, damit ich diesen Podcast, weil es braucht einfach, es ist viel Arbeit, das zu machen und es kostet viel Zeit. Ich mache das sehr gerne, aber es wäre natürlich auch toll, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützen könnt, damit wir gute Arbeit weiter nach draußen bringen, damit wir die Welt mehr mit positiven und bedürfnisorientierten oder wie immer wir unser Training gerade nennen, dass wir mehr Infos darüber rausbringen, damit weniger Doofes passiert auf diesem Planeten. Sabine, vielen, vielen Dank. Es war ein tolles
Gespräch. Danke dir. Es war sehr cool. Also danke fürs Zuhören auf jeden Fall.
Und ich denke, wir werden uns mit Sicherheit nochmal wieder hören.
Sehr schön.
Gut, danke. Für euch alle, wie immer der Abschluss. Mind the Dog. Achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst und wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder. Bis dahin.